Okay, guten Abend allseits. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Daniel Thüm, Fachbereich Rechtswissenschaft, zuständig für Europa und Migration. Ich werde in aller Kürze über zwei Fragen reden, vor allem über Artikel 40, 50 und nachher noch ganz kurz über allgemeine Legitimationsfragen, wie sich das aus meiner Sicht darstellt. Der Austritt ist geregelt in Artikel 50 EUV und dass wir diese Bestimmung heute im EU-Vertrag haben, ist für sich nichts Selbstverständliches. Warum? Wir haben diese Bestimmung erst seit dem Jahr 2009. Sie wurde eingeführt mit dem Vertrag von Lissabon, der in der Sache die Inhalte des alten Verfassungsvertrags, der in den Referenden gescheitert war, umgesetzt hat. Dass man die Bestimmung damals erst Verfassungsvertrag, dann Vertrag von Lissabon eingeführt hat, lag daran, dass man einerseits die Freiwilligkeit des Integrationsprozesses unterstreichen wollte, zugleich aber auch sicherstellen wollte, dass Staaten, die vielleicht Probleme mit einer tieferen EU-Integration haben, die der Verfassungsvertrag angestrebt hat, immer die Hintertüre des Austritts hatten. Sprich, die Austrittsklausel war immer auch ein Versuch, stärkere Integration dadurch zu legitimieren, dass man sagt, ihr müsst ja nicht mitmachen, ihr könnt ja austreten. Und wenn man jetzt auf der Grundlage sich den Artikel 50 anschaut, dann wird man feststellen, dass das von der juristischen Hermeneutik nicht sonderlich kompliziert ist. Wenn ich das in der Abschlussklausur zur Vorlesung Europarecht fragte, würde ich mir Sorgen machen, dass ich die Studenten unterfordere. Und deswegen kann ich es auch vergleichsweise kurz machen. Man kann, wenn man den 50 durchliest, vier Schritte unterscheiden. Und das Ganze beginnt mit dem Austrittswunsch. Und dieser Austrittswunsch muss nach der klaren Vorgabe des Vertragstexts im Einklang mit den verfassungsrechtlichen Vorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats erklärt werden. Sprich, das Europarecht weist zurück auf das nationale Verfassungsrecht, in dem Fall dasjenige des Vereinigten Königreichs, aufgrund dessen zu entscheiden ist, ob eben Großbritannien austreten will oder nicht. Und das heißt ganz konkret, dass nach britischem Verfassungsrecht das Referendum formal nicht verbindlich ist, nur politisch, sodass momentan auch nach britischem Verfassungsrecht noch kein formeller Austritt beschlossen wurde, der mitgeteilt werden könnte. Die britischen Kollegen streiten sich darüber, ob das die Regierung alleine machen kann, ob sie das Parlament fragen muss und ob eventuell sogar noch Schottland zustimmen muss. Das ist aber eine Sache des britischen Rechts und dass die Kollegen sich streiten, liegt auch daran, dass die britische Verfassung nicht niedergeschrieben ist, sodass es notorisch schwierig ist, in solchen Situationen festzustellen, was das britische Verfassungsrecht eigentlich will. Wie dem auch sei, früher oder später wird nach Maßgabe des britischen Verfassungsrechts festgestellt sein, dass Großbritannien austreten will. Und dann wird Großbritannien dies der Europäischen Union mitteilen. Aus dem Vertragstext ergibt sich keine konkrete Pflicht, das sofort zu tun. Das heißt, man wird hinsichtlich des Zeitpunkts den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität einräumen müssen. Man kann, was aber in der Sache viel wichtiger ist als die Flexibilität, ist die Frage, wie geht man in dem Zeitraum bis dahin um? Und da ist, glaube ich, aufgrund des Vertrags nicht viel Zweifel angebracht, als dass das eine politische Entscheidung ist. Man wird weder der EU noch Großbritannien informelle Verhandlungen verwehren können, aber umgekehrt sind sie auch in keinster Weise verpflichtet, informell vor einer Notifikation des Austrittswunsches zu verhandeln. Und wenn die EU 27 jetzt sagen, keine Verhandlungen über den Austritt vor der Notifikation, so ist das eine legitime politische Positionierung. Was man wohl auch sagen muss, ist, dass die Rücknahme wohl möglich ist. Das heißt, wenn sich Großbritannien nach der Erklärung vor dem Inkrafttreten des Austritts anders überlegt, dann ist es so, dann können sie das jederzeit tun, sind dann natürlich aber wieder volles Mitglied mit vollen Rechten und Pflichten. Auf der Grundlage wird dann früher oder später verhandelt werden. Und zwar auf der einen Seite stehen die EU 27, auf der anderen Seite Großbritannien. Und wenn Sie den Vertrag anschauen, dann ist auch relativ eindeutig klar, dass dieser Vertrag, der dann zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verhandelt ist, einer im Namen der Europäischen Union ist. Das klingt sehr technisch, hat aber ganz praktische Auswirkungen, weil wenn die eine Vertragspartei die EU ist, dann heißt es, dass es nicht etwa die Mitgliedstaaten sind. Sprich, die Verhandlungen werden geführt von der Kommission als Sprachrohr. Sie kriegt Leitlinien vom Europäischen Rat, sprich vom Staats- und Regierungschef. Und das Europäische Parlament wird jedenfalls bei der Ratifikation beteiligt. Bundestag und auch Bundesregierung haben direkt nichts zu sagen, nur eben die Bundesregierung als Mitglied des Rats bzw. des Europäischen Rats. Und dieses Abkommen, welches eben dann nur ein EU-Abkommen ist, wird dann von der EU auch ratifiziert werden, das heißt Rat mit qualifizierter Mehrheit, kein Vetorecht für die Mitgliedstaaten. Es können also nicht einzelne Mitgliedstaaten ihre Agenda den Verhandlungen aufdrücken, rechtlich jedenfalls, und das Europäische Parlament muss zustimmen. Bundestag, wie gesagt, nicht. Und wie die Briten das ratifizieren, das ist wieder eine Sache des britischen Verfassungsrechts. Das heißt, ob sie nochmal ein Referendum abhalten oder nicht, das ist den Briten überlassen. Was für die ganzen Vertragsverhandlungen jetzt natürlich nicht ganz unwichtig ist, ist diese Feststellung in Artikel 50 Absatz 3, dass 2 Jahre nach der Notifikation des Austritts dieser gleichsam automatisch stattfindet. Sprich, man hat da so eine Art Guillotine im Hintergrund. Wenn man sich binnen 2 Jahren nicht einigt, dann ist Großbritannien draußen, es sei denn, der Rat beschließt einstimmig mit Großbritannien, dass man diesen 2-Jahres-Zeitraum verlängert. Das ist für die Handlungsdynamik deswegen durchaus wichtig, weil ein sofortiger, unkontrollierter Austritt für das Vereinigte Königreich dramatische Folgen hätte. Sie wären von heute auf morgen aus dem Binnenmarkt raus und wären gleichgestellt mit einem WTO-Mitglied, welches kein bilaterales Handelsabkommen mit der EU hat. Sprich, es müssten Zölle auf den Import und Export von Autos in und nach Großbritannien gezahlt werden. Das wäre ökonomisch ein Desaster. Das heißt, Großbritannien ist in diesem 2-Jahres-Rhythmus in einer vergleichsweise schlechten Verhandlungsposition, weil es zu einer Verlängerung immer die Zustimmung der anderen braucht. Und das ist wohl auch der Hintergrund, warum die britische Regierung sehr zögert, jetzt zu notifizieren, weil man ansonsten in so einem 2-Jahres-Rhythmus drin ist, wo man sehr leicht von der EU auch politisch erpressbar wäre. Das Ganze kann natürlich verlängert werden, und wenn wir davon ausgehen, dass, wenn sich das Ganze etwas abgekühlt hat, alle auch verstehen, dass es im wohlverstandenen Eigeninteresse ist, dass man irgendeine vernünftige Lösung findet, dann wird man das im Zweifelsfall auch verlängern, diese Frist. Aber eine Garantie hat Großbritannien eben nicht. Was wichtig wäre noch, ist, dass man sich bewusst macht, dass dieses Austrittsabkommen, um das es geht, für das man 2 Jahre Zeit hat, dass dieses Abkommen, und es ergibt sich hier auch indirekt aus dem Vertrag, nur berücksichtigt den Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union. Und das heißt ganz konkret, dass das Austrittsabkommen, was binnen 2 Jahren zu verhandeln ist, eben nur berücksichtigt, aber selber den Rahmen für die künftige Beziehung noch nicht festlegt. Das klingt wieder sehr technisch abstrakt, hat aber sehr gravierende Auswirkungen. Welche nämlich? Inhalt des Austrittsabkommens wird im Wesentlichen sein, welche Stellung etwa EU-Beamte haben. Wie es mit britischen Universitäten ist, die jetzt an einem 5-jährigen Forschungsprojekt beteiligt sind, EU-Gelder für 5 Jahre beziehen und nach 2 Jahren tritt Großbritannien aus der EU aus, kriegen dann britische Universitäten weiter Geld. Anpassungen verschiedener Rechtsakte werden vorgenommen werden müssen, und man wird wohl auch so eine Art umgekehrte Übergangsbestimmung wie beim Beitritt normieren müssen können, dass für einen gewissen Zeitraum europäisches Recht in Großbritannien noch gilt. All sowas wird Teil von so einem Austritt, so einer Art Scheidungsabkommen, wenn Sie wollen, sein. Was aber nicht Bestandteil von dem Scheidungsabkommen, Austrittsabkommen sein wird, ist der Rechtsrahmen, der für die Zeit danach gilt, wenn eventuelle Übergangsbestimmungen abgelaufen sind. Sprich, die Frage, ob Großbritannien am Binnenmarkt teilhat und wenn ja, unter welchen Konditionen, das wird nicht per se Teil des Austrittsabkommens sein, sondern das wird nachgelagert zu regeln sein in einem weiteren Abkommen, welches dann zwar durchaus schon parallel zum Austritt verhandelt werden kann, was aber rechtlich ein neues, weiteres Abkommen ist, welches dann auch nicht Artikel 50 EUV unterfällt. Und das hat zur Folge, dass die regulären Vertragsgrundlagen für die Beziehungen der EU zu Drittstaaten Anwendung finden, und das heißt ganz konkret, dass ein solches neues Assoziierungsabkommen, wie man es wohl nennen würde, Artikel 217 und 18 unterfallen, und das heißt, wenn man das dann im Detail liest, Einstimmigkeit im Rat statt qualifizierte Mehrheit wie in Artikel 50, Zustimmung des Parlaments, dasselbe wie bei Artikel 50, und eventuell dann noch Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Das ist genau dieselbe Rechtsfrage, die derzeit im Bezug auf CETA und TTIP intensiv auch in den Medien diskutiert wird, ob nationale Parlamente an Außenhandelsverträgen der EU beteiligt sein müssen. Wenn das der Fall ist, rechtlich kann man darüber streiten. Politisch hat die Kommission erstmal nachgegeben. Aber wenn das der Fall ist, dann müssten auf jeden Fall auch bei einem künftigen Assoziierungsabkommen der EU mit Großbritannien alle nationalen Parlamente zustimmen, was dann entsprechend viele Vetopositionen und Unwägbarkeiten produziert, für Großbritannien genauso wie für den Rest der EU. Das in aller Kürze, 10 Minuten des Austrittsverfahren nach Artikel 50. Sie haben gesehen, komplex, wie immer, im Recht, aber so, dass man das, glaube ich, selbst in 10 Minuten auf Grundlage der Vertragslektüre noch halbwegs verstehen kann. Und ich hoffe, dass ich Sie damit dann genauso wenig überfordert habe, wie ich die Studenten in der Abschlussklausur mit der Frage garantiert nicht überfordert hätte. Vor dem Hintergrund noch ganz kurz, und das ist dann eher meiner eigenen Forschung sozusagen entsprungen, was heißt das eigentlich für die EU allgemein, der Brexit? Eine verbreitete Meinung ist, und die ist durchaus auch nicht falsch, das ist sehr viel UK-spezifisch. Und das lässt sich so in anderen Mitgliedstaaten nicht wiederholen, hängt mit der öffentlichen Debatte in Großbritannien zusammen. Da ist sicherlich auch einiges dran, aber das wäre sicherlich zu einfach. Zu einfach wäre es auch wenn da was dran ist, zu sagen, dass man doch nur richtig aufklären muss, dass man die Fakten richtig stellen muss und dass man den Bürgern die EU richtig erklären muss. Und wenn man sie dann richtig erklärt hat, dann mögen sie auch mögen. Das hört man in Brüssel und auch unter europapolitischen Kreisen sehr viel. Da mag auch einiges dran sein, weil die Debatte auch im Vereinigten Königreich nicht immer gut informiert war. Aber auch das, damit machte man sich's wahrscheinlich zu einfach. Warum? Brexit genauso wie AfD, Front National, die italienischen Fünf Sterne, die griechische Syriza und die spanischen Podemos, die sind wahrscheinlich Teil eines weiteren Phänomens. Herr Koschorke wird darüber vielleicht noch reden, weiß ich nicht. Und meine These oder genauer gesagt Hypothese wäre, dass sie im Fall der EU nicht nur Ausdruck eines allgemeinen Phänomens sind, sondern dass sie für die EU etwas mit sich bringen, was man am besten wohl als ein Legitimationsproblem beschreiben kann, ein ganz grundsätzliches und was letztlich auf zwei Säulen basiert. Das eine ist, dass die normative Infrastruktur, die Lebenswelt, wenn Sie so wollen, die identifikatorische, auch demokratische Grundlage, auf der die EU beruht, ins Wanken geraten ist. Und das zweite ist, dass die EU ein ganz massives Steuerungsproblem in einigen massiven zentralen Politikfeldern hat, dass sie also in der Sache nicht mehr liefert. Und beides zusammen ist dann mehr als ein UK-spezifisches Problem, sondern was ganz Grundlegendes. Ganz, ganz kurz, was meine ich damit? Damit meine ich, was die normative Infrastruktur, also die demokratische Legitimation anbelangt, dass die EU vor einem strukturellen Wandel seit einigen Jahren steht, der sie ganz grundlegend herausfordert. Was die EU bisher gemacht hat, ist, dass sie vergleichsweise technische Normen angenommen hat, bis in die 90er Jahre. Die haben die Gesellschaften sehr grundlegend verändert und nachhaltig. Sie waren aber vergleichsweise technisch und speziell. Es waren Themen, die etwa in nationalen öffentlichen Debatten allenfalls am Rande eine Rolle gespielt haben, auch wenn es die Gesellschaften sehr gravierend verändert hat. Und die EU konnte sich auf der Grundlage auf eine Art permissiven Konsens, wie das einige dann nennen, verlassen. Und damit war gemeint, die Bürger interessieren sich nicht so wirklich für die EU, sie verstehen sie auch nicht wirklich, sie haben aber ein Grundvertrauen, dass das, was da gemacht wird, insgesamt in Ordnung ist. Und es hat deswegen auch funktioniert, weil die EU in der Regel sich aus Themen herausgehalten hat, die den Bürgern wirklich am Herzen lagen, die auch den Parteienwettbewerb geprägt haben. Und das funktioniert schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil die Europäische Union spätestens mit der Euro-Krise, jetzt auch mit der Flüchtlingskrise, genau diejenigen Themen behandelt, die den Parteienwettbewerb, die die Wahrnehmung der Bürger von sich selbst, die die normative Infrastruktur der EU und der europäischen Gesellschaften betrifft. Und eine solche EU, die sowas macht, kann sich nicht mehr sozusagen gleichsam im Windschatten allgemeiner Entwicklungen fortentwickeln. Die muss sich demokratisch legitimieren. Und das gelingt der Europäischen Union aus institutionellen Gründen sehr schlecht, weil sie genau diese demokratischen Kontestationen nicht vernünftig abbilden kann bei der internen Politikgestaltung, weil ihre ganzen Institutionen darauf aus sind, Kompromisse zwischen Mitgliedstaaten zu finden und nicht darauf, politische Kontroversen auszutragen. Und auf der Grundlage, ganz kurz noch zweitens, die EU hat nicht nur ein Legitimationsproblem in normativer Hinsicht, sondern sie hat auch ein Legitimationsproblem, was den Output anbelangt. Die EU hat jahrelang all das, was sie gemacht hat und was sie leisten wollte, bei allen technischen Problemen im Detail, die es immer gab, vergleichsweise gut gemacht. Sie hat Frieden, Wohlstand, Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt, aber auch finanziellen, ökonomischen Fortschritt geliefert. Die Bürger waren weitgehend zufrieden mit dem, was am Ende rauskam. Das ist seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Die Europäische Union hat heute Politikfelder, die vor strukturellen Steuerungsdefiziten stehen, wo die Integrationsmethode nicht mehr funktioniert. Währungsunion, Flüchtlingskrise. Das heißt, die Europäische Union hat nicht nur heute im innenpolitischen Diskurs eine Sichtbarkeit, die sie nie hatte, ist Teil der politischen Kontestation, sondern sie liefert auch in der Sache nicht mehr. Sie hat Politiken, die teilweise dysfunktional sind. Und das ist wohl auch ein zweiterer, tieferer Grund. Und diese Kombination von beiden, unklare normative Legitimationsstruktur und Leistungssteuerungsdefizite in den Sachpolitiken, das ist eine Mischung, die schwierig zu überkommen sein wird. Und das natürlich jetzt in einer Situation, wo alle jahrelang über irgendwelche komplexen Verhandlungen reden. Ich kenne viele Leute in Berliner Ministerien, in Brüssel, die werden jetzt jahrelang nachdenken über all das, was damit einhergeht, weil das sind tausende komplexer Einzelfragen, wenn man mal anfängt nachzudenken. Die britischen Universitäten, die dann irgendwann Geld bekommen oder auch nicht mehr, ist nur eins von wirklich tausenden Beispielen. Da wird jetzt Energie in ein neues Arrangement gesteckt werden, was der EU fehlt, um genau dieses doppelte Legitimationsproblem eigentlich anzugehen, wo die Ressourcen reinfließen müssten, weil das für sich genommen schon wahrscheinlich Aufgabe genug ist. Danke.
Vielen Dank, Daniel. Jetzt kommt Albrecht Koschorke.